Hand aufs Herz, der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaela Heil. Herzlich willkommen beim Hand aufs Herz Podcast. In dieser Folge geht es bei uns um das Thema Entscheidungsfindung in der Pränataldiagnostik. Dazu habe ich mit Dönis Volak geredet. Dönis ist Pflegefachfrau HF und unterstützt und begleitet Familien und Angehörige von Kindern mit Beeinträchtigung. Unter anderem bietet sie auch Kurs zu diesem Thema an. Sie erzählt uns, wie sie ihren Kurs Menschen hilft, eine Entscheidung zu treffen, was für Möglichkeiten das es gibt, und wir reden über das Thema Ethik im Zusammenhang mit der Entscheidungsfindung in der Pränataldiagnostik. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Hoi Dönis, schön bist du da heute.
Ja, danke, freut mich auch.
Dönis, ich habe es schon gesagt im Intro, du bist seit vielen Jahren Pflegefachfrau HF und bietest Kurs für Angehörige von Kindern mit Beeinträchtigung an. Erzähl uns doch ein bisschen von deinem Werdegang und wie du dazu gekommen bist, so Kurs anzubieten.
Ja, ich habe hier in Winterthur am Zentrum für Ausbildung in Gesundheitsberufe die HF Pflege gemacht. Damals hat man noch den Schwerpunkt wählen für Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen mit chronischen Krankheiten. Ich habe vor allem im Bereich Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen gearbeitet, auch psychiatrische Diagnose, herausforderndes Verhalten ist mir dort begegnet. Ich war etwa 10 Jahre dort. Bin nachher via Kursleiterausbildung in die Bildung gegangen. Und dass ich noch ein bisschen näher auch an diesen Menschen und an diesen Familien bin, mache ich jetzt Kurs, wo Familien mit Kind mit Beeinträchtigung zu mir kommen können oder ich sie kann begleiten.
Wir reden heute ja vor allem über die Zeit, bevor das Kind auf die Welt kommt und was es da alles für Möglichkeiten gibt in der Entscheidungsfindung. Aber zuerst mal, ab wann befindet man sich dann in der Pränataldiagnostik?
Ja, das ist gut, dass du fragst, weil das ist gar nicht mehr so ein bisschen Was ist denn das? Also die Schulmedizin unterscheidet grundsätzlich zwischen Vorsorgeuntersuchungen und pränataler Diagnostik. Und dann in der Diagnostik wird noch unterschieden unter invasiver Diagnostik, also kurz gesagt dann, wenn auch gestochen wird, oder nicht invasiver Diagnostik. Aber ich glaube, für uns, für heute da müssen wir das gar nicht ganz auseinandernehmen, weil ich finde es noch wichtig, dass man sich auch bei den Vorsorgeuntersuchungen vielleicht schon die Frage stellt, ja, was ist denn, oder? Mhm. Wenn ein Resultat kommt, genau, wo eigentlich eine weitere Diagnostik erwartet oder verlangt, mache ich denn das oder nicht? Ich glaube, wenn man das schon mal überlegt hat und schon mal durchgedacht hat, kann man das alles ein bisschen vorbereiteter angehen und haltet vielleicht dann die Entscheidungen ein bisschen kleiner oder einfach schon parat.
Genau, auf das komme ich nachher noch zurück, auf genau die Frage, was macht so ein bisschen Sinn und was macht eben nicht so Sinn, wobei das vielleicht auch für jede Familie individuell, ja, wahrscheinlich wird sie, oder für jede Person.
Genau.
Während der Schwangerschaft fallen ja viele Fragen an. Heutzutage gibt es eben sehr viele Möglichkeiten für Tests, wie du jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen hast. Wo siehst du da die Vor- und Nachteile?
Also einen ganz klaren Vorteil sehe ich darin, dass man einfach schon einen Behandlungsplan bzw. einen Betreuungsplan sich zurechtlegen kann. Wenn man schon weiss, dass allenfalls etwas auf einem zukommt, kann man sich die Umgebung von der Geburt anders planen. Man kann vielleicht Unterstützung, je nachdem, wie man zuhause schon unterwegs ist, wenn schon Geschwister dort sind oder so, und man schon weiss, dass es wird vielleicht noch etwas auf uns zukommen, kann man sich dort schon die Betreuung organisieren. Mhm. Man steht dann nicht auf das Mal dort und es heisst, hey, es bräuchte da noch eine Therapie, es bräuchte da noch eine medizinische Hilfestellung für das Neugeborene und man weiss gar nicht, wie man das bewerkstelligen kann.
Das ist auch nicht so eine Schockdiagnose dann oder so ein traumatisches Erlebnis, ja, fast nach der schon, Geburt, wenn man das vorher,
genau,
nicht weiss.
Ja, ja, genau. Also das finde ich absolut ein Vorteil. Oder eben gerade Wenn sie eben in den Vorsorgeuntersuchungen das Organscreening machen, manchmal sind das Kleinigkeiten, wo dann aber vielleicht, wenn man das weiss und gerade schon auch den medizinischen Hintergrund vor der Geburt schon geplant hat, dann ist man am richtigen Ort und erspart sich dann vielleicht einen langen Genesungsweg, ja, wo man ganz klein kann halten. Das sind ganz klare Vorteile. Nachteil, ich glaube, es verursacht ein bisschen Stress. Immer, also klar, Termine und dann auch so eine Unsicherheit oder dann eben eine falsche Sicherheit. Und wenn dann eben etwas mal nicht gut ist, hat man einen Stress in der Schwangerschaft, wo vielleicht unbegründet war.
Also eben, ich habe auch schon von vielen gehört, wo dann irgendwie, was geheissen hat, das Kind hat irgendwie Trisomie 21 oder irgendetwas und am Schluss war gar nichts. Und die Chance war anscheinend mega gross, dass das Kind das hat.
Ja, ich denke, das ist die Nackenfaltenmessung. Die machen es relativ früh und das kann ein Hinweis sein. Und eben nachher hat man diesen Hinweis und die Frage ist dann, testen wir weiter, testen wir nicht weiter oder gehen wir durch die Schwangerschaft mit so... Mit dem Gedanken immer im Hintergrund, es könnte kommen. Dort wieder klar der Vorteil, ich kann mir mit dem Gedanken das Leben auch schon ein bisschen ausmalen und auch schon ein bisschen rundherum planen. Aber der Nachteil, es macht Stress. Darum, für mich ist es so ein bisschen, vorbereiten ohne Angst. Das wäre schön, wenn man das könnte.
Wie mir du lässt
wenn man das
sagen,
schafft.
Mit Zuversicht. guter Hoffnung sein. So ist es bei uns.
Ja, aber ja, es erschwert es natürlich, wenn man...
Wenn man so testet. Und
Und auch immer weiss, man könnte nochmal einen Test. Und nochmal einen Test stellt sich dir automatisch die Frage, wie weit gehe ich, was soll ich?
Auf jeden Fall. Du hast als Pflegefachfrau mit jahrelanger Erfahrung schon sehr viele Sachen gesehen und erlebt. Was sind so die häufigsten Entscheidungen von diesen Eltern in der Pränataldiagnostik stehen?
Ich denke, eben vorher, wo wir es unterschieden haben, so die invasiven Untersuchungen. Ich glaube, das ist das, was die Leute auch so sich überlegen, soll ich das machen, eine Punktion und eine Blutentnahme. Ich glaube, man könnte schon aus der Nabelschnur noch Blut nehmen. Eben so.
Ja, man kann alles, glaube
ich. So vollmedizinisch bin ich jetzt auch nicht ganz, was man alles genau kann. Aber dort stellen sich dann viele Leute die Frage, will ich eine Nadel irgendwo reingestochen bekommen? Und eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, vielleicht ist diese Frage gar nicht die brennend. Und wenn man vorher schon mal ein bisschen vorsondiert hat, welchen Weg gehen wir, wo gehen wir, dann kann man auch ein bisschen genauer herausfinden, wo hören wir auf oder was wollen wir. Und dann stehen wir nicht erst dort vor dieser Frage.
Also muss man sich aber wirklich eigentlich schon zu einem frühen Zeitpunkt sehr viel Gedanken, oder wäre es gut, wenn man sich sehr viel Gedanken vorher schon darüber macht, wie weit würde ich denn überhaupt gehen?
Wenn man das schafft, ohne Angst.
Genau,
das ist der Optimalfall. Eben, es soll keine Angst machen. Aber das höre ich viel, dass dort eigentlich zuerst mal die Frage auftaucht. Und vorher die Frage gar nicht im Raum war, sondern vorher läuft es automatisch. Man geht an die Vorsorgeuntersuchungen, wenn man sich für das entschieden hat. Und erst dann, wenn man piekst werden, kommt so die Frage, will ich das? Ja, und die Frage, die natürlich die ganze Diagnostik irgendwo auch mit sich trägt, ist, will man auch eine Schwangerschaft abbrechen? Also geht man so weit, dass man ein Resultat hat, das für eine Familie heisst, mit dem können wir nicht leben? Oder ist es für das Kind so tragend, dass es für das Kind schwierig ist zum Leben oder schmerzhaft ist zum Leben? Und diese Frage ist natürlich die grösste, die schwierigste. Und ich glaube, die können wir nicht beantworten, natürlich nicht. Aber vielleicht auch, wenn man vor dieser Frage mal stehen müsste, kann man ein bisschen Anhaltspunkte dann eben aus der Ethik holen.
Wenn ein Paar vor der Nachricht steht, dass eben die Möglichkeit besteht, dass etwas mit dem Kind nicht gut sein könnte, ist das ja meistens zuerst mal ein Schock. Und gleichzeitig muss man als Eltern dann sehr wichtige Entscheidungen treffen. Wo können Eltern sich dann Infos holen, um eine gut überlegte Entscheidung zu treffen? Und was gibt es sonst noch für Ansätze, die helfen?
Also ein Paar während der Schwangerschaft ist wahrscheinlich eingebettet mit einer Hebamme an einem Arzt. Wenn das Kind ja noch nicht da ist, ist man ja sonst gar noch nicht so vernetzt in diesen Netzwerken von Familienbegleitungen. Und ich denke, dass das helfen kann, dass man vielleicht schon den Schritt führen schaut, wo komme ich Unterstützung über, wenn das Kind da wäre. Und dann hat man vielleicht auch ein bisschen ein Bild. Neben während der Schwangerschaft ist es sicher, dass man dort noch bleibt, wo man schon eingebettet ist. Oder vielleicht auch gerade eben mit einer Doula oder mit freischaffenden Hebammen, die man schon kennt. dass man dort im Austausch bleibt. Auch mit den Ärzten, die das begleiten, die allenfalls eben die Diagnose gestellt haben, dass man dort einen guten Austausch hat. Und nachher aber vielleicht wirklich sich auch schon mal einschaltet in die, wie sagt man, Vereine oder Gesellschaften, die einem nachher begleiten würden. Also, eben im Kinderspital eine entwicklungspädiatrische Abklärung, dort mal, man muss ja noch nicht dorthin, aber vielleicht mal schauen, was gibt es denn überhaupt, wo gehen wir weiter. Die Mütterberatung, dort kann man sicher auch schon hin, während der Schwangerschaft, auch zu freischaffenden Mütterberatungen. Dann gibt's, es gibt es ganz viel Angebot für Menschen mit Beeinträchtigungen, die schon auf der Welt sind, aber auch dort darf man sicher auch in der Schwangerschaft schon mal hören. Zum Beispiel gibt es da die Stiftung RGZ, die bietet dann so eine frühe Förderung an, eine heilpädagogische Frühförderung. Kann man das schon mal anschauen, mal fragen. Der Entlastungsdienst, man kann integrative Kitas, Pro Infirmis oder Insema bietet das Elternsofa an. Dort darf man natürlich auch als Schwangere schon mal hören, wie geht es den Eltern.
Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig auch, ja, wirklich.
Und man darf dort dann ja auch schwätzen. Man kann dann auch sagen, ich bin schwanger, wir haben einen Verdacht. Und dort fragen, wie habt ihr das erlebt? Ihr seid ja wahrscheinlich mal in dieser Situation gewesen. Und dann oute ich mich da ein bisschen als Fernsehjunkie. Nein. es gibt coole Filme und es gibt coole Bücher, dass man auch noch lesen. Einfach, ich finde, es macht Sinn, dass man sich ein bisschen in die Welt einlädt. Dass man ein bisschen hört und schaut. Oder eben in die integrative Kita mal reingehen, schauen, wie lebt man denn mit diesen Kindern? Und kann ich mir das vorstellen, dass das auf mich zukommt? Und wenn das auf mich zukommt, was brauche ich denn noch alles? Oder? Ja, und es gibt wirklich lässige Sachen. Also ich habe von meiner Schwester gerade das Buch bekommen. 7 Tage Mo, das beschreibt ein Geschwisterpärli, wo ein Geschwisterte eine kognitive Beeinträchtigung hat. Dann, was im Fernsehen kommt, ist Atypical, ist eine Serie über einen jungen Mann im Autismus-Spektrum. Und es gibt auch noch lustige, oder? Es gibt Peanut Butter Falcon, die Goldfische und wieso nicht? Klar, es ist mit Hollywood betünkt und alles. Aber es kann einem manchmal auch ein bisschen das Herz öffnen und ein bisschen Ruhe geben, wenn man sieht.
Ein bisschen Angst
nehmen. Ja, so, genau. Also, und dann, nicht zu guter Letzt, das, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben, so der eigene ethische Entscheidungsfindungsprozess. Wie man dort Unterstützung braucht, ob man dort eben sich gerne austauscht mit der Hebamme, mit der Doula, mit der Ärztin oder ob man dort vielleicht auch mal für sich allein in diesen Prozess gehen will. Aber der ist sicher der springende Punkt.
Ich glaube, das ist fast das Wichtigste von dem Ganzen.
Oder? Und der ist individuell, wie man den kann gehen. Genau.
Genau. An dieser Stelle würde ich gerade auch noch erwähnen, was mir noch in den Sinn kommt, ist ein Verein Hope 21. Das ist wirklich ein Verein, der sich bei Trisomie-Diagnosen vor der Geburt spezialisiert hat. Also das sind auch betroffene Eltern, die das machen, die finden, wir wollen eigentlich die Eltern abfangen, bevor das Kind auf die Welt kommt. Ich habe jetzt gerade auch mit jemandem geredet von diesem Verein eben vor ein paar Wochen und das ist wirklich mega spannend, weil sie halt nicht für nur nachher sind, sondern eigentlich genau in dem Thema, wo wir jetzt reden, dass während der Schwangerschaft sie schon irgendwie eben so Infos geben oder auch so ein bisschen zeigen, wie ist es denn mit so einem Kind und was könntest du jetzt noch machen oder wo könntest du hin und so weiter. Das ist wirklich auch mega spannend. Aber betrifft halt jetzt einfach speziell Kind mit Trisomie 21.
Ja, es ist natürlich einfach ein Dschungel, oder? Es gibt sehr viele so Vereinigungen. Genau. Vereinigung Zerebral, Hiki, Verein für hirnverletzte Kinder. Aber, braucht ein bisschen Schnauf, um sich durchzuschauen. Aber vielleicht lohnt es sich in dem Moment.
Genau.
Ja.
Das Thema Ethik ist in dem ganzen Prozess ja auch sehr wichtig. Haben wir gerade vorher schon angesprochen. Wie stehst du zu dem Thema? Und vor allem nimmt mich wunder, wie du mit deinen Klienten im Zusammenhang mit Ethik arbeitest.
Ja, wir haben das vorher so ein bisschen salopp gesagt, oder? Jeder muss seinen eigenen Weg gehen, seinen individuellen Weg gehen, um die ethische Entscheidungsfindung, den Prozess zu gehen. Also, es ist natürlich das, was ich mit den betroffenen Leuten mache, das ist dann ein bisschen strukturierter. Und das macht in dem Moment Sinn, dass man eben von dem Saloppen weggeht. Ja, musst du einfach irgendwie entscheiden, oder? Ja, musst du irgendwie durchdschungeln, oder? Und in der Medizinalethik, also eben ich als Pflegefachfrau, die von dem ein bisschen komme, dort gibt es eine Methodik für eine ethische Entscheidungsfindung. Das funktioniert so wie ein Wörgli zwischen 4 Punkten. Der eine Punkt ist Autonomie. Wenn wir jetzt als Ungeborene denken, ist das wahrscheinlich der Wille des zum Leben. Und auch später, wenn das Kind auf der Welt ist, Autonomie, das, was es selber will und macht. Dann ist der zweite Punkt dort das Wohlbefinden. Ist es ein guter Lebensstandard? Ist es ein qualitatives, gutes Leben? Auch wenn wir vielleicht auf schwerere Beeinträchtigungen schauen. Das ist ein Punkt, der Gewicht gibt. Dann der dritte Punkt ist Schadensminderung. Dort geht es vor allem auch um so invasive Sachen, oder? Klar, ich könnte dort zwar vielleicht beim Wohlbefinden etwas holen, aber riskieren, dass wir doch noch einen weiteren Schaden gehen.
Also es hängt eigentlich alles auch so ein bisschen zusammen, die Punkte.
Genau. Ja. Eben, ich stelle es mir einmal vor wie so eine Waage, oder? Wo zwischen diesen drei schon genannt und eben der vierte Punkt wäre dann noch Gerechtigkeit. Gerechtigkeit auch ein bisschen zwischen allen betroffenen Personen. Es bringt nichts, wenn ein Geschwister, eine Mutter oder ein Vater wahnsinnig unter Druck ist und wahnsinnig leidet, weil man jetzt unbedingt eine Therapie will machen will, weil das jetzt das Beste wäre für den Moment, für den Betroffenen. Das sind die, eben die vier Punkte. Ich sage sie nochmal. Es ist Gerechtigkeit, Schadensminderung, Wohlbefinden und Autonomie. Und dort drin, das Wägli im Gleichgewicht haben, das ist das, was ich den Leuten mitgibt, also wie wir auch arbeiten im pflegerischen und betreuerischen Bereich. Wir haben dort auch ethische Sitzungen, wenn es um Thematiken geht. Meistens sind es dort so Fragen, stimmen wir an einer Operation, Therapie zu, ja oder nein. Dort arbeiten wir mit Angehörigen, mit Ärzten, mit Pflegenden, mit Betreuenden. Und nachdem tun wir so ein bisschen entscheiden, oder wir füllen die vier Waagschalen mit Argumenten und loten dann ein bisschen aus. Wo hat das Gewicht? Also ein ganz einfaches Beispiel, um es ein bisschen erklären, wo uns immer wieder begegnet, auch mit vor allem Kindern, die keine Beeinträchtigungen haben. Wenn wir jetzt einfach das Zähneputzen nehmen, oder? Jemand sagt, ich will nicht Zähneputzen. Seine Autonomie. Wenn ich jetzt nur diese Waagschale anschaue, sage ich, gut, du putzest nie mehr Zähne.
Genau, ja.
Voilà.
Ja.
Dann kommt aber gerade die Schadensminderung. Oder ich weiss, wenn der nie mehr Zähne putzt, hat er irgendwann einen Schaden.
Ja.
Also fühle ich dort in die Waagschalen etwas rein. Dann im Wohlbefinden ist es ganz klar, es wäre ein Vielwöhler, er hätte wahnsinnig gute Lebensqualität gehabt. Jetzt, wenn er nicht muss Zähne putzen, aber vielleicht dann eben später nicht. Also ist es dort so ein halbes Gewicht, oder?
Ja.
Und Gerechtigkeit wäre dann dort noch eben, wie viel Energie müssen wir in den ganzen Prozess rein tun, dass wir es jetzt doch schaffen. Und so kommt man dann vielleicht irgendwann auf eine Lösung, dass man das ein bisschen lustiger und vielleicht einmal ein bisschen kürzer, oder dass man es einmal auslassen darf und am nächsten Tag dafür ein bisschen länger geht. Das ist das Gerüst.
Mega gutes Beispiel.
Ja, das ist das Einfachste. Und genau so macht man es bei grossen Operationen, oder? Soll man eine Hirnoperation in Kauf nehmen? Es ist das gleiche Beispiel, oder? Also es ist das gleiche Modell, wie man damit arbeiten kann. Und noch ein bisschen differenzierter, das mache ich dann, wenn jemand wirklich zu mir kommt, gibt es so einen 6-7-Schritt von ethischer Entscheidungsfindung. Es kommt ein bisschen darauf an, bei welcher Autorin, bei welchem Autor, dass man das nachliest. Aber es ist grundsätzlich immer ein bisschen das Gleiche. Man beschreibt das Problem, man macht Situationsanalyse und dann, für mich ein wichtiger Punkt, man macht einen Entwurf von mindestens 3 Handlungsmöglichkeiten. Dass man aus entweder oder rauskommt. Das finde ich wichtig.
Also nicht ja oder nein, sondern es gibt auch noch etwas zwischen ja.
Genau, unbedingt 3. Und nachher kann man die 3 Handlungsmöglichkeiten eben mit diesen 4 ethischen Pfeilern ein bisschen ausjonglieren und sich dann wieder für entscheiden. Und wenn ich jetzt an eine Familie denke, wo jetzt auch eben in der Pränataldiagnostik schon sich die Frage stellt und vielleicht auch wirklich mal mit so einem Raster arbeiten will, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie es aufschreiben. Dass Sie es aufschreiben, alle Gedanken, alle Ideen, jeder, der etwas gesagt hat, und dass man das festhalten, weil das Ganze ist ja auch ein Prozess, oder? Was heute stimmt, stimmt vielleicht morgen nicht mehr. Und es ist vielleicht auch noch mal etwas dazugekommen, wo das die Entscheidung, die wir gestern gefällt haben, heute ins Wanken bringt. Und dass ich nicht auf einmal nach einer Entscheidung vor einer Leere stehe oder mit Reue und einem halben Trauma, auf das muss ich zurückschauen, kann ich mich wie an mir selber festheben, oder? Ich kann schauen.
Ja, und also das ist etwas, wo wirklich auch so mir Doulas oder ich schaffe zumindest so. Ich finde es immer schwierig für alle zu reden, aber ich glaube, die meisten Doulas schaffen so. Es ist halt mega wichtig, dass wir eine abgeklärte Entscheidung treffen. Also jetzt auch, Ich rede jetzt eher so bei der Geburt oder von Interventionen. Das ist auch eine grosse Aufgabe von uns Doulas, dass wir in dem Moment in einen Raum geben. Auch wenn das teilweise vielleicht, das könnte 2 Minuten sein, weil man vielleicht mal nicht länger Zeit hat, wie gesagt. Ja. Aber dass sie können eine bewusste Entscheidung treffen und nicht, dass jemand anders die Entscheidung für sie in dem Moment trifft, sondern dass sie nochmal so gut, wie es halt in dem Moment geht, können, ja, eine bewusste Entscheidung treffen. Und die Aufgabe ist dann nicht bei uns irgendwie die Entscheidung zu treffen oder irgendetwas zu dieser Entscheidung quasi hinzuzufügen, sondern einfach den Raum geben für die Entscheidung.
Genau.
Und das ist ja das, was du einfach im viel grösseren Kontext
dann eigentlich machst. Ja, und eben vielleicht so ein bisschen im Prozessartigeren, ja, oder? Genau. So ein bisschen im Vornherein. Ja. Also das macht ihr ja auch im Vornherein, aber...
Ja, aber es gibt dann Sachen, wo man nicht
wenn man dann wirklich davor steht, ja, genau, ist es dann nochmal anders. Und eben, wenn man sich im Vornherein die Gedanken aufgeschrieben hat, die das wirklich gefüllt hat, genau, mit diesen 4 Pfeilern, und auch wenn man sich dann vielleicht nachher trotzdem anders, genau, entscheidet, kann man wieder schauen, mal, ich hatte dort auch ein Gewicht gehabt. Mhm.
Du bietest ja verschiedene Kurse an. Magst du auf die noch etwas neuer eingehen?
Ja, also was wir jetzt gerade besprochen haben, das war ein Kurzauszug gewesen, eigentlich aus meinem Kurs Ethische Entscheidungsfindung. Das ist natürlich, zieht sich dann weiter, oder? Nicht nur das Zähneputzen, sondern auch, welche Schule passt oder schon eben welche Betreuung passt. Dort kommen die gleichen Fragen nochmal, wo ich das gleiche Raster nochmal vornehme. Dann habe ich noch einen Kurs über herausforderndes Verhalten. Ich öffne den auch gerne für Familien, die viele Kinder haben, noch ohne eine Diagnose, ohne Beeinträchtigung, dass man dort auch, wie du es jetzt vorher gesagt hast, ein bisschen aus der Emotion rauskommt.
Also so da reden wir so, eben so ADHS, ASS.
Zum Beispiel, ja so genau, dass man dort so ein bisschen auch ein Raster, ich arbeite dort mit so, mit, in dem Sinne Förderplanungen, dass man sich auch ein bisschen etwas notiert und auch wenn es einem eigentlich schwerfällt, sein eigenes Kind wie so im Arbeitsalltag zu beschreiben und anzuschauen, ja, aber man kann es mal rausnehmen und vielleicht macht es einem etwas auf, was vorher zu war. Und mein dritter Kurs, den ich noch gebe, das ist Kommunikation. Dass ich selber wie einen Weg finde, wie beschreibe ich die Besonderheiten von meinem Kind oder auch schon in der Schwangerschaft, wie beschreibe ich die Diagnosen oder die Outcomes, die ich bekommen habe, ohne dass ich schon wertend bin. Ohne dass ich mir selber irgendwie sozial mich schon ausgrenze, aber trotzdem kann sagen, es gibt da noch etwas, wo noch
vielleicht man darf nicht darüber reden,
ja, genau,
aber auf eine gute Art.
Und natürlich auch dann Kommunikation mit Betreuungsteam, mit einem medizinischen Team, dass man kann unterstreichen, hey, da bräuchten wir noch etwas, aber es nicht muss schwarz malen.
Du hast das vorher schon mal angesprochen gehabt. Es gibt ja oftmals nicht nur schwarz und weiss in der Entscheidungsfindung. Magst du auf das Thema noch ein bisschen so genauer eingehen?
Ja, eben in dem zweiten oder dritten Schritt, je nachdem, welchen Autor man genommen hat, kommt man auf die Variante in der ethischen Entscheidungsfindung. Und dort 3 Varianten. Dann ist man schon aus dem Schwarz-Weiss draussen. Mhm. Wenn man 3 Varianten hat, dann ist man schon draussen. Und eben, das bleibt im Fluss. Wenn ich mich dort wieder ändere und eine Variante nochmal anpasse, dann sind wir wieder an dem Punkt, oder, dass ich mich dann nicht verrate. Mhm. Dass ich nicht das Gefühl habe, jetzt bin ich über mich selber gegangen oder über mein Kind oder meinen Partner. Sondern dass das im Fluss gesehen wird. Und wenn ich das eben nur schwarz und weiss habe, was vielleicht manchmal im Kopf so aussieht.
Ja,
oder?
Ja oder nein.
Ich kann ja oder nein sagen.
Ja, genau.
Oder? Aber ich kann vielleicht ja sagen, jetzt gerade bei der Pränataldiagnostik, ich kann ja sagen zu dem Untersuch, aber im nächsten Schritt mir schon bewusst sein, ich werde aber nichts an dieser Schwangerschaft ändern.
Genau.
Das wäre zum Beispiel ein dritter Weg, oder?
Ja.
Ich sage ja, weil ich die Info will, aber ich sage nachher nein zu irgendeinem Eingriff, wo als Kind angeht.
Es geht darum, dass ich die Information habe und nachher mich kann auf das vorbereiten.
Weil ich sie gerne hätte.
Genau.
Oder?
Genau.
Oder ich sage nein, gehe mich aber ganz klar informieren über die Diagnose, die vielleicht schon mal geschwebt ist in einem Gespräch. Das wäre so dritte Weg, wo man könnte gehen, wo einem aus dem Schwarz-Weiss rausnehmen. Mhm. Und dann ist das ja, aber grau.
Ja.
Dann haben wir nicht mehr nur Ja und Nein, sondern dann habe ich auf das Mal vielleicht sogar 4, 5 Optionen.
Und wann geht es dann so ein bisschen ums Kind und wann geht es um die Eltern in der Entscheidungsfindung oder allgemein in der Pränataldiagnostik?
Ja, grundsätzlich ist es ja nicht ganz trennbar, auch psychologisch nicht, oder? Wenn also wir das als Fall, System ja. leben.
Genau.
Wir wollen ja nachher auch das dritte, das vierte, das fünfte, wie viel wir dann sind mit dem Neugeborenen, so leben. Aber ich denke, mit meinen vier Pfeilern ist sicher dort die Autonomie ist wahrscheinlich ein Kind. Dass man dort einfach einen Lebenswille dem Kind zusprechen, ein Lebensrecht zusprechen, wo man schützen und dort nicht schaden wollen. Und dann vielleicht eher dort im Schäleli Gerechtigkeit sind die Eltern, sind die Geschwister und im Schäleli Wohlbefinden auch vielleicht eher die, die es jetzt schon erleben auf der Welt. Und beim Nicht-Schaden wollen sind sicher beide gemeint, oder? Schadet es der Frau mit einem Eingriff oder schadet es am Ungeborenen? Aber grundsätzlich hängt es anatomisch und psychologisch ja, zusammen. Gell? Auch wenn das Kind dann auf der Welt ist. Oder? Auch dort, wenn man nur das Kind beleuchtet und die Familie rundherum einfach das nicht mehr mittragen mag. Ja. Wenn es so viele Termine, so viele Therapien, wenn das die beste Therapie ist oder was auch immer, wenn die Familie das nicht kann tragen kann und die Familie durch das selber zu müde oder krank wird,
ja.
dann ist es vielleicht nicht die Lösung, die die beste war. Mhm. Oder wenn man es dort wieder als System anschaut.
Genau, ja.
Und das Kind, das die Mutter, der Vater, das Geschwister oder wer noch rundherum ist, dass man die so alle alle anleuchtet, auch so mit dem Gerechtigkeitssinn, dass man eben eine Lösung findet, eine von den drei, nicht von den zwei, mhm, genau. wo dann wie alle
ja.
ein Wohlbefinden erlangen.
Wenn das Kind dann da ist, was gibt es in der Medizinalethik dann für Fragen, Chancen, aber auch Limiten?
Ja, die Chancen, wenn wir jetzt so ein bisschen in der Schweiz schauen, finde ich eigentlich relativ gross. Es gibt Kurs, oder? Was man vorher, all die Vereinigungen, die etwas anbieten. Was ich mich an dieser Stelle auch noch sagen möchte, es gibt auch Kurs mittlerweile für Fachpersonen, oder? Die sich in der Ethik mit dem auseinandersetzen oder die dann auch schon lösungsorientiert, eben unterstützte Kommunikation. Das ist alles für Fachpersonen gedacht, aber man kann sehr wohl als Elternteil dort teilnehmen, oder? Die sind offen. Das kostet natürlich auch ein bisschen, aber Ich habe letztes Jahr den Kurs gemacht, Angehörige als Ressource, also für meinen beruflichen Werdegang gemacht. Aber dort hat es eine Angehörige gehabt. Also es war eine Tochter, die für ihre Mutter, die im Pflegeheim war, hat teilnehmen und wissen, wie läuft denn das, was habe ich als Angehörige für Recht und so. Und ich finde das noch lässig, dass man eben, das sehe ich so als Chance, oder? Dass Medizinalethik muss Angebote bringen für sich selber,
ja.
aber die mittlerweile auch offen sind.
Mhm.
Und die Limite gibt man sich genau mit dem, oder? Dass man sich das fragt. Wie weit wollen wir gehen? Die Ethik an sich hat wahrscheinlich kein Limit. Ja. Wir können bis dort und innen raus und alles anschauen.
Ja.
Genau, aber ich glaube, dort ist genau das, dass wir uns auch ein Limit geben. Und zwar nicht ein negativ gemeintes Limit. Sondern dass wir eben merken, das ist jetzt nicht mehr in diesem Vier-Punkte-Schritt etwas, wo wir uns alle können befriedigen können. Sondern das ist jetzt einfach, jetzt haben wir etwas gefunden, wo die Medizin zwar könnte handeln könnte, aber das bringt jetzt dem Individuum Gott nichts. Und ich hoffe, dass wenn wir eben dass wir das so ethisch beleuchten, dass wir so einen Prozess in die Rolle bringen, auch ein vom Annehmen. Dass wir nicht die Medizin ausblendet, überhaupt nicht, dass wir eben dort Schritt gehen, aber irgendwo auch annehmen, dass einige Kinder, Familien, Erwachsene so sind und so leben und das auch mit Demut sehen. Und nicht immer das Spiel mit der Hoffnung wieder reingeben, dass wir am Schluss irgendwie... Also ich hatte eine Mami, die ein Kind im Autismus-Spektrum hatte, die nicht geredet hat und auch so in den sozialen Spielformen nicht teilgenommen hat. Und sie hat eigentlich jeden Tag gefragt, ist es heute besser gewesen?
Ja.
Und dort ist sicher ein Schritt, wo man dann hat müssen gehen, um das anzunehmen, um zu sagen, es ist heute gut gewesen.
Mhm.
Es ist nicht besser gsi wie gestern im Spielverhalten.
Halt, ja.
Und sein Autismus-Spektrum ist auch heute noch da, wie es gestern da war, aber es war heute gut. Mhm.
Und wer hat dann am Schluss ein Anrecht auf Hilfe, wenn das Kind wirklich da ist?
Ja, grundsätzlich, Fragen kosten nichts ausser Nerven. Also es ist wirklich ein Dschungel. Mhm. Wo man eben, wir haben jetzt viele Angebote schon genannt, man kommt dort Hilfe über. Ich würde jetzt noch mal sagen, eben, dass man vielleicht bei Pro Infirmis kommt man gerade so finanziell, kann man dort ein bisschen Rat holen,
ja.
Wo habe ich noch was zu gut. Und was sicher zu erwähnen ist, eben auch gerade jetzt für Leute, die in einer Schwangerschaft sind, die nachher nicht wissen, wie geht es weiter, wenn jetzt die Diagnose tatsächlich eintrifft. Es gibt IV-Hilflosenentschädigung. Das hat man zu gut, sobald ein Kind, also wir reden jetzt ja von den Kindern, es gibt es auch für Erwachsene, im Haushalt lebt, wo eine Pflege bekommt. Also ich sage jetzt extra nicht pflegebedürftig, weil sonst hat man gerade wieder im Kopf jemanden, der bettlägerig ist,
ja,
oder so.
Ja,
es ist nicht das. Dort wird man wie gefragt, können die Kinder schon altersgerecht essen, können die Kinder altersgerecht Toiletten benutzen. Alles so Sachen, und wo jetzt gerade vielleicht eben jemand auch mit einer nicht so bekannten Diagnose, oder wenn man auch selber noch nicht weiss, wo einfach die Entwicklung stockt,
mhm.
oder sich langsam weiterentwickelt, dort hat man allenfalls ein Anrecht drauf. Und es braucht Nerven, es braucht Zeit,
ja.
Es braucht Telefon, aber es ist sicher ein Versuch wert. Ja, und wenn es eben darum geht, wenn jetzt eine Beeinträchtigung im körperlichen Bereich noch vorliegt, dort hat man auch natürlich Anrecht auf Material.
Ja.
Das geht häufig über die Krankenkasse, zum Teil auch über die IV. Und auch dort, es ist manchmal ein bisschen gut, bis man weiss, welche Stelle jetzt was. Und das braucht Nerven und dort ist vielleicht eben, dass man die Unterstützung einfach hat, dass einem jemand ein Telefon abnimmt oder mal das Kind abnimmt, dass man telefonieren kann.
Genau, ja,
das ist zu empfehlen. Aber man hat in der Schweiz zum Glück eigentlich gleich einmal ein Anrecht auf etwas, bis man es überkommt. Und ob man es dann überkommt, das ist ein Weg.
Mhm.
Aber das Recht ist auf
und ich glaube also, eben, das hast du auch vorher so erwähnt, so Nerven haben und den Aufwand zu betreiben, um das zu machen, in so einer Situation, ist natürlich eine mega Herausforderung.
Ja.
Aber wie du vorher gesagt hast, es lohnt sich am Schluss.
Es lohnt sich vielleicht am Schluss. Es lohnt sich einfach in dem Sinn, dass man sich sicher ist, was man will und was man nicht will.
Mhm.
Also, wir haben das selber so erlebt, dass wir uns für unsere Kinder einmal überlegt haben, eben, möchten wir auch einen Entlastungsdienst? Und wir haben das alles aufgeleistet.
Mhm.
Und wir haben die Frau kennengelernt und die ist bei uns schon schauen. Und dann habe ich ganz am Schluss gesagt, nein, es stresst mich mehr, das Hin und Her.
Ja.
Und auch dort, oder, wenn ich mir dann sicher bin und ich weiss, ich habe es recht. Oder?
Ja,
ich hätte es recht drauf gehabt, ich hätte es können organisieren, aber habe mich dann wie dagegen entschieden. Wenn man dort so ein bisschen in sich ruhen kann, dann hat man es schon ein bisschen.
Ja.
Dann hat man vielleicht auch den Nerv, um den Weg nochmal zu gehen, wenn man eine andere Unterstützung sucht.
Genau. Gibt es sonst noch etwas, wo du werdende Eltern möchtest mit auf den Weg geben?
Ja, jetzt, wenn wir das natürlich jetzt so ein bisschen beleuchtet haben in meinem Thema, ich sage jetzt in meinem Thema, die Kinder mit Beeinträchtigungen, dann, ja, ich möchte ihnen auf den Weg geben, dass wenn ich Kinder sehe, egal ob ich mich jetzt im heil-, sonderpädagogischen oder im allgemeinpädagogischen Bereich bewege, ich sehe immer ein bisschen ein Haus voll Hoffnung. Mein Schwager lacht mir einmal aus und sagt, es ist plakativ, wenn du das sagst. Ich meine damit ja nicht, eben, dass man die Hoffnung soll haben, dass jetzt das nächste Kind, das auf die Welt kommt, der nächste Einstein ist, sondern dass, wenn ich all die Kinder beieinander sehe, oder auch das ungeborene Kind, das eventuell mit einer Diagnose wird auf die Welt kommen, das trägt sehr viel Hoffnung in sich, und zwar Hoffnung für eine Gesellschaft, die sich kann annehmen kann, Hoffnung für eine inklusive Gesellschaft, Hoffnung für eine Familie, die dann vielleicht ein bisschen wegkommt von so einem Leistungsdruck.
Mhm.
Vielleicht nimmt es das auch ein bisschen. Und
mhm.
Das möchte ich gerne mitgeben, dass man das auch so anschauen kann.
Dass es auch wie eine Bereicherung ist für
genau.
unsere Welt.
Ja.
Hey, mega schön. Danke vielmals, Dennis, dass du bei uns gewesen bist.
Ja, ich danke dir.
Und schön, dass wir uns nach so vielen Jahren wieder mal gesehen haben.
Ja, gell, wir haben es geschafft.
Genau, und vielleicht bis gleich wieder mal.
Genau.
Tschüss.
Danke dir. Ciao.
Das war er, der Hand aufs Herz Podcast. Diverse Links zum Thema findest du in den Shownotes. Folgt Herz an Herz Winterthur auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund um das Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem von diesen Themen in die Welt tragen willst, dann kontaktiere uns gerne unter podcast@herzanherz.ch.